Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren. Am Tag nach dem Terroranschlag in Paris auf Charlie Hebdo, auf diese Satirezeitung, vor anderthalb Jahren, hat der Dalai Lama für viele Menschen auf der ganzen Welt überraschend Folgendes gesagt. Ich denke an manchen Tagen, dass es besser wäre, wenn es gar keine Religionen mehr gäbe. Alle Religionen und alle heiligen Schriften bergen ein Gewaltpotenzial in sich. Die Terroristen haben ja Gott ist groß gerufen und dann geschossen. Nichts Neues in der Welt. Im Zweiten Weltkrieg haben deutsche Soldaten Millionen Menschen getötet auf der ganzen Welt und haben auf ihre Koppel den schrecklichen Satz, Gott mit uns. Haben die genauso gemacht, wie die Halsabschneider der Islamisten es heute machen. In Irland bis vor kurzem Katholiken und Protestanten sich gegenseitig totgeschlagen. Zurzeit kämpfen in Burma buddhistische Mönche, von denen wir immer annehmen, sie sind so friedlich, gegen eine islamische Minderheit. Kriege werden auf der ganzen Welt geführt. Der wichtigste Kriegsgrund der ganzen Menschheitsgeschichte waren immer die Religionen. Obwohl sie das Gegenteil predigen. Und der Dalai Lama sagt, es reicht. Wir müssen endlich aus der Geschichte etwas lernen. Und dann sagt er, also alle heiligen Schriften bergen ein Gewaltpotenzial in sich, deshalb brauchen wir eine säkulare Ethik jenseits aller Religionen. Ich habe inzwischen den ersten deutschen Bischof getroffen, der das ähnlich sieht. Und ich bin sicher, Papst Franziskus sieht es auch ähnlich in seinem Kampf für Reformen innerhalb der katholischen Kirche. Kirchen, Religionen waren der entscheidende Kriegsgrund. Wenn ich mir die Bergpredigt des Jesus angucke, vor 2000 Jahren gesprochen, das Grundsatzprogramm des Christentums, und überlege, was da gefordert wird. Das Gegenteil der christlichen Kriegsgeschichte. Bitte, Sie leben hier im Raum Osnabrück und Münster, wo mal der 30-jährige Krieg zu Ende gemacht wurde. Mir hat ein Bürgermeister in der hiesigen Umgebung erzählt, damals haben wegen eines Taufsteins in seiner Kirche die Katholiken und die Protestanten ein Jahr länger gegeneinander Krieg geführt. Wegen eines Taufsteins in einer Kirche. Nochmal hunderttausende Tote. Alles im Namen des lieben Gottes. Dass an dieser Art von Religion vieles nicht stimmen kann, begreift eigentlich allmählich die Menschheit. Deshalb werden die Kirchen leerer. Die Arbeiterschaft hat sich im 19. Jahrhundert von den Kirchen entfernt. Die Intellektuellen schon in der Aufklärungszeit vor 200-300 Jahren. Die Frauen sind in den letzten Jahren massenhaft aus den Kirchen ausgetreten, jedes Jahr eine halbe Million. Sie können ausrechnen, wie lange es Kirchen überhaupt noch gibt und wann Kirchen dann Museen werden, wenn dieser Prozess so weitergeht. Und die jungen Leute wenden sich mit Grausen ab und sagen, einen solchen Quatsch, der uns da erzählt wird, den kann doch kein vernünftiger Mensch glauben. Das ist die Situation. Wer immer das wahrhaben will oder nicht, bitte verdrängen, hilft nicht. Und der Dalai Lama ist der erste Religionsführer der Welt, der jetzt lautstark in diesem Büchlein, wie wir das heute Abend nachdenken wollen, gemeinsam diese These vertritt. Wir brauchen eine andere Form von Religion, wenn das, was ursprünglich in den Religionen gemeint war, von Buddha bis Jesus, bei Mohammed würde ich differenzieren, wenn wir das wirklich umsetzen wollen und in die Welt hineintragen, als religiös orientierte Menschen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir die Bergpredigt anschaue, dann sehe ich, dass dort drei Hauptforderungen stehen. Erstens Pazifismus, also keine Kriege. Krieg ist immer gegen Gottes Wille. Das ist die Botschaft des Nazareners. Gerechtigkeit. Wie gerecht ist denn unsere Welt im Jahre 2016? 62 Milliardäre verfügen über mehr Geld als die ärmere Hälfte der Menschheit. Als 3,5 Milliarden. In 2000 Jahren hat sich nichts geändert, aber auch gar nichts. Und die dritte große Botschaft der Bergpredigt, Bewahrung der Schöpfung, sagen wir auch in unseren Kirchen, Bewahrung der Schöpfung sei so wichtig. Was machen wir denn, in der heutigen Energiepolitik zum Beispiel. Wir verbrennen an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Das heißt, 1 zu 1 Million Mal gegen die Bewahrung der Schöpfung. Meine Damen und Herren, unsere Kinder und Enkel werden uns verfluchen, wenn wir so weitermachen. Die Bundeskanzlerin sagt zu Recht, die Energiefrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Bitte, der Sinn unseres Hierseins ist doch nicht der, dass wir zu den letzten Generationen gehören. Wir pushen den lieben Gott ins Handwerk, wie nie eine Generation vor uns es gemacht hat. Wir bewahren nicht die Schöpfung, wie wir es so gerne sagen in den christlichen Kirchen, wir zerstören sie. Und in den reichen Ländern sind die meisten Christen. Und dann wundern wir uns über Klimaflüchtlinge. Wir heizen das Klima auf und wundern uns über Klimaflüchtlinge. Alle Großen in der Geschichte der Menschheit, angefangen von Buddha über Jesus bis Mahatma Gandhi und Albert Schweitzer, haben uns ein geistiges Grundgesetz gelehrt. Und dieses geistige Grundgesetz heißt, wir können nur ernten, was wir säen. Meine Damen und Herren, wer Atomkraftwerke baut, darf sich über Atomunfälle nicht wundern. Tschernobyl oder Fukushima oder der nächste Unfall, der ist programmiert, sind die logischen Folgen unseres eigenen Tuns. Solange wir 10 Liter Autos fahren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es Klimaflüchtlinge gibt. Ist die logische Folge unseres eigenen Tuns. Wir können nur ernten, was wir sehen. Bitte, ich weise auf Naturgesetze hin. Oder Gottes Schöpfung, wie immer Sie das nennen wollen. Oder auf die Evolution. Dabei war der liebe Gott sicherlich nicht doof, als er die Evolution in Gang gesetzt hat. Oder die Natur nicht blöd. Wir haben immer Alternativen, wir hätten Alternativen. Zum Beispiel im Bereich der Energiepolitik. Wir können in wenigen Jahrzehnten zu 100% auf erneuerbare Energien umsteigen. Wenn wir das tun, haben wir begriffen, dass Bewahren der Schöpfung heißt. Oder mitten in der Bergpredigt sagt dieser wunderbare junge Mann aus Nazareth seinen Freunden, unser himmlischer Vater lässt seine Sonne scheinen für alle. Aber als ich eben in Osnabrück hierher lief, habe ich mir so angeguckt, eure Dächer. Die meisten Dächer stehen völlig umsonst in der Gegend herum. Aber die Sonne scheint. Und was machen wir? Wir holen Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien. Und die Sonne scheint umsonst auf jedes Dach. Völlig verrückt. Das werden unsere Enkel nie begreifen. Dass wir uns so daneben benehmen, obwohl wir alle schön brav in unseren Kirchen sagen, Bewahrung der Schöpfung ist ganz wichtig. Wir reden vom Frieden, wir machen Kriege, wir reden von Gerechtigkeit, wir produzieren ständig Ungerechtigkeit, jeden Tag sterben 30.000, verhungern 30.000 Menschen. Das wird uns mal gefragt. Diese Frage wird jedem von uns gestellt werden. Wo warst du denn beim größten Skandal der Menschheitsgeschichte im 21. Jahrhundert? Jeden Tag habt ihr 30.000 Menschen verhungern lassen auf einer sehr reichen Welt. Meine Damen und Herren, wenn wir ehrlich sind, wir ermorden sie. Die Welt ist unendlich reich und wir ermorden jeden Tag 30.000 Menschen oder lassen Flüchtlinge im Mittelmeer, 20.000 sind es inzwischen, schlicht absaufen. Da werden uns Fragen gestellt werden, wenn wir an das wirklich glauben, was uns die Großen gesagt haben. Für mich sind nicht diejenigen Großen, die wir in den Geschichtsbüchern groß nennen, sondern Buddha, Jesus, Mahatma Gandhi und ihre Geistesverwandten. Also, wir tun das Gegenteil dessen, was in unseren Heiligen Schriften steht. Wir machen Kriege, wir organisieren Ungerechtigkeit, wir lassen Menschen verhungern und wir zerstören die Umwelt. Alle drei großen monotheistischen Religionen, das Judentum, das Christentum, der Islam, haben eigentlich ein ganz anderes Programm. Also die Halsabschneider innerhalb der fundamentalistischen Islamisten machen bestimmt das Gegenteil dessen, was Mohammed gesagt hat und was im Koran steht. Aber ständig nimmt der Terrorismus zu. Wie können wir das ändern? Das soll die Frage des Abends sein. Nicht irgendeine Theorie, sondern ganz konkret und praktisch, wie können wir das ändern? Ich will mal, weil die Gewalt- und Kriegsfrage ja so hochaktuell ist, einfach ein paar Dinge nochmal aufzeigen in dieser Gewalt- und Kriegsfrage, die deutlich machen, dass wir viel Grund haben, an die Ursprünge der Religionen wieder zu denken und daran zu arbeiten. Vielleicht auch gerade vor dem nächsten Jahr, wo die christlichen Kirchen, zumindest die evangelischen, evangelische Kirche 500 Jahre Reformation feiert. Da sollte man sich wieder an die Ursprünge erinnern, in Zeiten, in denen wir uns getrennt haben. Nicht? Also Jesus hat nie gesagt, tu dies zu meinem Gedächtnis getrennt nach Konfession. Hat er nie gesagt. Und trotzdem haben wir das so gemacht. Ich glaube, nur wenn wir an die Quellen gehen, werden wir das ändern können. Wenn wir überlegen, was ist falsch gelaufen in der Geschichte des Christentums oder was läuft falsch in der Geschichte des Islam oder warum verletzt ein Staat, der sich jüdisch nennt, noch permanent die Menschenrechte der Palästinenser? Wir können uns nicht länger vor diesen Fragen drücken, meine Damen und Herren. Auch wir Christen, die wir die größte Gewaltreligion in der Geschichte waren, nicht die bösen Islamisten, wir waren es. 30-jährige Kriege, Kreuzzüge, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das waren alles Kriege von Christen. Also wir haben viel Grund nachzudenken. Wir haben heute in Syrien eine Situation, meine Damen und Herren, bitte, das ist auch ein Christ daran beteiligt. Der George W. Bush. Ohne den Krieg im Irak hätten wir den ganz großen Schlamassel im Nahen Osten heute nicht. 22 verschiedene Gruppen, die sich zum Teil auf ihren Gott berufen, bekämpfen sich und schlachten sich gegenseitig ab. In Syrien. 6 Millionen Flüchtlinge. Beinahe 1 Million Tote. Und immer noch kein Ende abzusehen. Und viele im Namen der Religion. Der gesamte Nahostkonflikt ist natürlich immer ein Konflikt auch von Religionen. Im Sudan, wo im Südsudan gerade wieder ein Bürgerkrieg ausbricht. 30 Jahre Bürgerkrieg, jetzt haben sie 2 Jahre Frieden und schon wieder gehen die Kämpfe los. Im Süden leben Christen, im Norden leben Muslime. Und die bekämpfen sich auch aus religiösen Gründen, es geht auch ums Öl dort, immer wieder. In der Zentralafrikanischen Republik christliche Milizen gegen muslimische Rebellen. 1 Million Menschen auf der Flucht. Und alles im Namen der Religion. Zweiter Weltkrieg, habe ich gesagt. Nordirland, ein Religionskonflikt. Burma, dort sind die angeblich so braven Buddhisten in Religionskonflikte verwickelt. Kreuzzüge, 30-jährige Kriege, Bauernkriege zur Zeit Luthers, bitte. Luther hat sicher große Verdienste. Aber ihr lieben Protestanten, was er da mit den Bauern gemacht hat, war schlimm. Und sein Antisemitismus ist nicht zu überbieten. Die ganze Hitlerei hat sich immer wieder auch auf den Antisemitismus von Luther berufen. Das wird im nächsten Jahr sicherlich bei der Aufarbeitung dieser Probleme eine große Rolle spielen. Und dann kommt plötzlich ein Religionsführer und sagt, das geht so. Einer der charismatischsten Religionsführer unserer Zeit. Und sagt, das geht nicht so. Wir müssen endlich Konsequenzen ziehen und daraus etwas lernen. Wie hat denn der Dalai Lama das gemeint? Mit Ethik ist wichtiger als Religion. Wir haben uns in den letzten 3 Jahrzehnten über 30 Mal getroffen. Wir sind gut befreundet. Und ich habe immer mehr gestaunt, wie kritisch er wird im Laufe der Zeit immer mehr, auch in seinen öffentlichen Auftritten, gegenüber den klassischen herkömmlichen Formen von Religion. Und als er dann nach dem Anschlag im Januar 2015 in Paris diesen starken Satz gesagt hat, Ethik ist wichtiger als Religion, habe ich ihm beim nächsten Treffen gesagt, also darüber müssen wir ein Buch machen, das muss groß in der Öffentlichkeit. Dieses Büchlein ist dann voriges Jahr im Sommer erschienen, steht jetzt 60 Wochen ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, ist über 300.000 Mal verkauft worden, in 9 Sprachen allein dieses kleine Büchlein übersetzt. Offenbar ist die Zeit reif für einen solchen Religionsführer. Und jetzt, wie meint er das? Ganz konkret und praktisch. Ich zitiere ihn mal. Ich spreche von einer säkularen Ethik, sagt der Dalai Lama, die auch für 1 Milliarde Atheisten und für zunehmend mehr Agnostiker in der Welt hilfreich und brauchbar sein muss. Wesentlicher als Religion ist unsere elementare menschliche Spiritualität. Das wird dem Verein, der uns heute eingeladen hat, sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis wirklich auf der Höhe unserer Zeit. Das ist eine in uns Menschen angelegte Neigung zu Liebe, Güte und Zuneigung, sagt der Dalai Lama, unabhängig davon, welchen Religion wir angehören. Nach meiner Überzeugung, sagt er, können Menschen zwar ohne Religionen auskommen, aber niemals ohne innere Werte, nicht ohne Ethik. Der Unterschied zwischen Ethik und Religion ähnelt dem Unterschied zwischen Wasser und Tee. Das ist ein typisches Dalai Lama. Er redet in einer Sprache, die die Menschen unserer Zeit einfach gut verstehen. Ethik und innere Würde, die sich auf einen religiösen Kontext stützen, sind eher wie Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Der Tee, den wir trinken, besteht zum größten Teil aus Wasser, aber er enthält noch weitere Zutaten. Teeblätter, Gewürze, vielleicht ein wenig Zucker und in Tibet jedenfalls auch eine Prise Salz. Und das macht ihn gehaltvoller, nachhaltiger. Und so etwas, das wir jeden Tag haben möchten. Aber unabhängig davon, wie der Tee zubereitet wird, seine Hauptbestandteile sind immer das Wasser. Wir können ohne Tee leben, aber nicht ohne Wasser. Und genauso werden wir zwar ohne Religion geboren, bitte, wer ist als Protestant oder als Katholik geboren? Keiner von uns. Wir wurden dazu gemacht. Oder als Muslim sind wir auch, oder als Jude sind wir auch nicht geboren, auch als Buddhist sind wir auch nicht geboren. Wir wurden immer dazu gemacht. Aber wir sind nicht ohne Grundbedürfnis nach Mitgefühl und nicht ohne das Grundbedürfnis nach Wasser. Ich sehe, sagt der Dalai Lama, immer deutlicher, dass unser spirituelles Wohl nicht von der Religion abhängt, sondern von der uns angeborenen menschlichen Natur, unserer natürlichen Veranlagung zu Güte, Mitgefühl und Fürsorge. Fürsorge für andere. Unabhängig davon, ob wir einer Religion angehören oder nicht, haben wir alle eine elementare und menschliche ethische Urquelle in uns. Dieses gemeinsame ethische Fundament müssen wir hegen und pflegen. Ethik, nicht Religion, ist dann in der menschlichen Natur verankert. Und so können wir auch daran arbeiten, die Schöpfung zu bewahren. Das ist praktizierte Religion und praktizierte Ethik. Das Mitfühlen ist die Basis des menschlichen Zusammenlebens. Es ist meine Überzeugung, dass die menschliche Entwicklung auf Kooperation und nicht auf Wettbewerb beruht. Das ist inzwischen wissenschaftlich auch bewiesen. Wir müssen, so fährt er fort, lernen, dass die Menschheit eine einzige Familie ist. Wir alle sind physisch, mental und emotional Brüder und Schwestern. Aber wir legen den Fokus noch viel zu sehr auf unsere Differenzen, anstatt auf das, was uns verbindet. Dabei sind wir doch auch alle auf dieselbe Weise geboren und sterben alle auf dieselbe Weise. Es ergibt wenig Sinn, mit Stolz auf Nation oder Religion auf dem Friedhof zu landen. Ethik geht tiefer und ist natürlicher als Religion. Auch der Klimawandel ist nur global zu lösen. Ich hoffe und bete, dass diese Erkenntnis, das war also vor dem Pariser Klimagipfel, auf dem Klimagipfel in Paris Ende 2015 endlich zu konkreten Ergebnissen führt. Übrigens, ich komme gerade aus Alaska, wo ich den Klimawandel wieder studiert habe. Wir haben jetzt durch den Pariser Klimagipfel erstmals ein Weltdokument, das ganz im Sinne des Dalai Lama zustande kam. Manchmal passieren politische Wunder. Auf einer geistigen Ebene, wo man sie am wenigsten vermutet. Alle 195 Regierungen unserer Welt haben sich erstmals nach 20 erfolglosen Klimakonferenzen auf der 21. Klimakonferenz in Paris geeinigt, dass die Klimafrage die Überlebensfrage der Menschheit ist und der Umstieg auf erneuerbare Energie zu 100% das Überlebensthema. Zum ersten Mal haben auch die Chinesen und die Amis zugestimmt und wollen jetzt alle die deutsche Energiewende nachmachen. Das ist ein großer Fortschritt. Ich sehe als Journalist, dass wir immer, wenn wir wirklich aufklären wollen, das ist mein Job als Journalist, sowohl die negativen Entwicklungen, aber auch die positiven Entwicklungen in den Prozess unserer Aufklärung hineinnehmen müssen. Erst dann sind wir wirklich aufklärend. Ich versuche also nicht nur die Kritikpunkte unserer Zeit aufzuzeigen und darüber aufzuklären als Journalist, sondern auch auf die positiven, gerade vor allem auf die geistigen Entwicklungen. Dies, was der Dalai Lama hier sagt, ist eine geistige Revolution im 21. Jahrhundert. Er fährt fort. Egoismus, Nationalismus und Gewalt sind der grundsätzlich falsche Weg. Wenn AfD-Freunde da sind, das sollte euch in den Ohren klingen. Die wichtigste Frage für eine bessere Welt heißt, wie können wir einander dienen? Dafür müssen wir unser Bewusstsein schärfen. Das gilt auch für Politiker. Wir benötigen positive Geisteszustände, die über das täglich, ich übe täglich dieses 4 Stunden. Er meditiert jeden Tag 4 Stunden. Er steht um 3:30 auf morgens und frühstückt dann um 7. 4 Stunden Meditation dazwischen. Meditation ist wichtiger als ritualisierte Gebete. Kinder sollten Moral und Ethik lernen. Das ist hilfreicher als Religion. Und das sagt ein Religionsführer. Ich glaube, er weiß, warum er das sagt und hat entsprechende Erfahrungen. Ich werde immer an der Gewaltfreiheit festhalten. Also, ich habe ja mal in den 80ern der Friedensbewegung ein bisschen helfen dürfen durch das Buch Frieden ist möglich, wo ich mal versucht habe, die Bergpredigt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es waren katholische Theologieprofessoren, die mir widersprochen haben. Die gesagt haben, Jesus war doch kein Pazifist. Er hat auch gesagt, das können Sie übrigens nachlesen, jeder Bibel, die Sie zu Hause haben, angeblich hat Jesus gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Einen solchen Unsinn kann Jesus nicht gesagt haben. Hat er auch nicht. Wenn Sie mal überlegen, in welcher Sprache Jesus gesprochen hat, Aramäisch, dann wissen Sie, warum das falsch übersetzt ist. Im Aramäischen heißt das, ich bin nicht gekommen, Harmonie zu bringen, sondern Streitgespräche zu führen. Das ist Jesus. Wir haben das alles in unserer eigenen Bibel stehen, dieses furchtbare Schwertwort, weil es falsch übersetzt ist. Damit die Theologen damals die Kriege rechtfertigen konnten, ist das genauso übersetzt, kann man alles nachlassen. Ich habe das in diesem Buch gesagt, ja, wir müssen zurück zum Ursprung. Ich habe in diesem Buch, was Jesus wirklich gesagt hat, mal den aramäischen Jesus untersucht. Wie das heißt in der aramäischen Sprache, ich kann kein Aramäisch. Ich habe mal Hebräisch Abitur, ein Griechisch Abitur, ein Latein Abitur gemacht als früherer Theologiestudent. Aber Aramäisch habe ich nicht gelernt. Ich habe mir immer gefragt, wieso lernen wir nicht Aramäisch? Wir sind nach Aramäisch gesprochen. Wenn ich in diesem aramäischen Kontext nicht denken kann, kann ich Jesus nicht verstehen. Das geht nicht. Und dann kommt so ein Unsinn raus wie Schwerreligion. Und 1983 noch haben mir katholische Theologieprofessoren vorgeworfen, dass ich Jesus zum Pazifisten machen würde. Er hat vom Schwert gesprochen, als wäre Jesus ein Krieger gewesen. Das hängt damit zusammen, dass wir uns von der Quelle abgekoppelt haben. Und das zeige ich hier an 50 Jesusworten auf. Aber zurück zum Dalai Lama, weil das alles sehr eng zusammengehört. Und ich sehe den Dalai Lama sehr in der Spur Jesu. Er sagt mir ständig, die Bergpredigt ist die große Botschaft, die das Christentum der Welt erst auch übermitteln muss. Es war der Dalai Lama, der in Amerika eine sehr erfolgreiche Vortragsreihe über die Bergpredigt gemacht hat. Der Dalai Lama über Jesu Bergpredigt. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist damit deutlich, was er meint mit einer gelebten Ethik, die wichtiger ist als religiöse Streitereien und konfessionelle Streitereien. Der Dalai Lama sagt weiter, meine Hoffnung ist, dass wir das endlich lernen. Und das ist mein Gebet. Ich blicke mit Freude dem Tag entgegen, an dem die Kinder in der Schule die Grundsätze der Gewaltlosigkeit und der friedlichen Konfliktlösung, also einer säkularen Ethik, lernen. Den materiellen Werten haben wir heute viel zu viel Bedeutung beigemessen. Sie sind sicher wichtig. Aber sie können unseren psychischen Stress, unsere Furcht, unsere Angst, unsere Wut, unsere Frustration nicht verringern. Wir müssen jedoch unsere mentalen Belastungen wie Stress, Ängste, Frustration überwinden. Deshalb brauchen wir eine tiefere Ebene des Denkens. Das verstehe ich unter Achtsamkeit, das was Sie vorhin zitiert haben, was ein zentrales Aufklärungsmoment Ihres Vereins ist. Den materiellen Werten also wird zu viel Bedeutung beigemessen. Durch Meditation und Nachdenken können wir zum Beispiel lernen, dass Geduld das wichtigste Gegenmittel gegen die Wut ist. Zufriedenheit gegen Gier wir Mut gegen Angst, Verständnis gegen Zweifel. Zorn über andere hilft uns wenig. Stattdessen sollten wir uns sorgen dafür, dass wir uns selbst ändern. Nur dann ändern wir die Welt. Jetzt scheint der Mensch etwas an Reife zu gewinnen. Das Bedürfnis nach Frieden bzw. die Ablehnung von Gewalt ist heute sehr stark. Trotz aller Gewalt. Wir müssen weltweit Anstrengungen unternehmen, alle gewalttätigen Methoden zu stoppen und zu überwinden, einzudämmen und abzuschalten. Es reicht jetzt nicht mehr, nur den Menschen zu sagen, dass wir Gewalt ablehnen und Frieden wollen. Wir müssen wirksamere Methoden anwenden. Waffenexporte sind ein großes Hindernis für mehr Frieden. Auch das muss ich an die Adresse von Angela Merkel sagen. Meine Damen und Herren, wir Deutschen haben durch G3-Gewehre, die bei uns in meinem Bundesland Baden-Württemberg erzeugt werden, in der Nähe vom Bodensee, 2 Millionen Tote auf dem Gewissen. Die haben wir exportiert in die ganze Welt. Dieses Kleingewehr ist die größte Massenvernichtungswaffe unserer Zeit. Kommt aus Deutschland, damit hier Arbeitsplätze entstehen. So wird argumentiert. Der Dalai Lama hat immer, der Dalai Lama hat Achtung vor Angela Merkel in ihrer Flüchtlingspolitik. Aber er sagt mir immer zugleich, es ist furchtbar, dass ihr Deutschen zu den größten Waffenexporteuren der Welt gehört. Da seid ihr mitverantwortlich für die Kriege. Die Terroristen und die Kriegsparteien hätten keinen Grund, könnten keine Kriege führen, wenn wir nicht die Waffen liefern würden. Dieses Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Ist ein Skandal und eine Schande für ein angeblich so christliches Land. Meine Damen und Herren, der Dalai Lama fährt weiter. Ich frage ihn, was meinen Sie denn nun ganz konkret und praktisch mit Ihrer These, Ethik ist wichtiger als Religion? Dann sagt er, das Wissen um die Basis von Religionen waren und sind natürlich hilfreich. Aber das reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus, wie viele Beispiele deutlich machen. Das gilt für alle Religionen, selbstverständlich auch für das Christentum und für den Buddhismus. Im Namen von Religionen wurden und werden Kriege geführt, sogar Heilige, angeblich Heilige. Seit Jahrtausenden wird Gewalt im Namen von Religionen angesetzt und gerechtfertigt. Religionen waren und sind oft intolerant. Und da frage ich ihn, wie er denn zu dieser Erkenntnis kam und warum er sie jetzt als charismatischer Religionsführer unserer Zeit, er ist bei allen Umfragen der sympathischste Mensch unserer Zeit, wie er denn dazu kam, wie er denn diesen klassisch-buddhistischen Pfad verlassen hat, dass Religionen so unendlich wichtig. Und er sagt, ich lebe seit 56 Jahren in Indien im Exil. Übrigens, einer der ältesten Flüchtlinge der Welt. Das muss man in der ganzen Flüchtlingsdiskussion mal sagen. Der Dalai Lama ist einer der ältesten Flüchtlinge der Welt. Er ist vor bald 60 Jahren vor dem chinesischen Kommunismus geflohen. Ist ein Flüchtling. Jesus war ein Flüchtling, ein Flüchtlingsgott. Jesus musste vorher um es fliehen. Also denen, die sich abschotten wollen heute und Grenzen zu und Flüchtlingsfeindlichkeit propagieren, muss man sagen, also bitte das sogenannte christliche Abendland. Das ist das Land, das basiert auf der Philosophie eines Flüchtlingskindes. Ich werde nie vergessen, dass Pegida und die AfD in Dresden, wo es kaum noch Christen gibt, mal eingeladen war, das christliche Abendland am heftigsten verteidigt, wo es kaum Christen gibt. In Dresden, in Deutschland. Und da haben die eingeladen, am letzten Weihnachten zu einem deutschen Weihnachtslieder singen. Und die haben aus voller Kehle gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. In Wirklichkeit haben sie gemeint, macht die Grenzen dicht. So pervers läuft heute unsere Welt. Sie meinen das Gegenteil von dem, was sie sagen. Es ist genau das, was wir als Christen auch gemacht haben. Wir propagieren per Lippenbekenntnis Frieden und sind dann immer involviert, bis heute in Überwaffenexporte in die Kriege auf dieser Welt. Also ich lebe seit 56 Jahren in Indien im Exil. Dort erlebe ich eine gelebte säkulare Ethik und eine säkulare Gesellschaft. Mahatma Gandhi, sein großes Vorbild, war ein zutiefst religiöser, aber auch ein säkularer, ein weltlicher Geist. In seinen täglichen Gebetsstunden wurden Texte aus allen großen Weltreligionen und Weisheitslehren vorgetragen und gesungen. Gandhi war ein großer Freund von Jesus und seinem Pazifismus und seiner Bergpredigt. Ich war mal in Indien und habe mit Hindus zusammen eine Veranstaltung gemacht. Da haben die mir immer erzählt, dass der Gandhi mal gesagt hat, Ich wäre sicher ein Christ, wenn die Christen wenigstens ein bisschen erlöster aussehen würden. Und nicht immer so die ganze Traurigkeit dieser Welt vor sich her tun. Übrigens, da ist mal ein Christ zum Dalai Lama gekommen, da war ich dabei, und hat gesagt, Heiligkeit, wie kann ich ganz schnell zur Erleuchtung kommen? Da hat der Dalai Lama gesagt, gehen Sie am besten zu Ihrem Arzt und lassen sich eine Spritze geben. Er ist ein unglaublich humorvoller Mensch. Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so gelacht hat, wie der Dalai Lama. Der muss ständig lachen. Ich habe mal gefragt, warum lachen Sie eigentlich immer? Dann sagt er, ich muss über das, was weltweit so läuft und was wir Menschen so treiben, einfach nur lachen. Das ist die einzige Möglichkeit, das alles auszuhalten. Da hat mir eine Schweizer Kollegin mal erzählt, die hat den Dalai Lama interviewt in Indien, in der Amsala, und hat so 20 Minuten ein Interview gemacht fürs Radio mit ihm. Die kam nach Hause, hat ihrer Redaktion in Zürich das Interview vorgespielt. Da haben die Kollegen alle gesagt, das kann man doch nicht senden, da lacht doch immer. Da hat die Kollegin aus Schämen in Indien wieder rückgerufen und hat gesagt, also, ihr lieben Dalai Lama-Leute, meine Kollegen sagen, das kann man nicht senden, wir müssen das nochmal machen. Kommt der Dalai Lama demnächst mal nach Deutschland oder in die Schweiz, dann interviewe ich ihn nochmal. Dann hat er gesagt, ja, in 6 Wochen ist er in Frankfurt, und dann kommen sie am Flughafen, dann 3 Stunden Aufenthalt, dann machen wir das nochmal. Und dann hat sie das Interview am Frankfurter Flughafen gemacht, hat gesagt, Heiligkeit, bitte nicht lachen, Sie wissen ja, die Kollegen haben Sorge, dass man das nicht versteht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde, wie lange? Das ist ja 20 Minuten, okay, ich werde 20 Minuten nicht lachen. Dann hat sie das Interview gemacht, er hat nicht gelacht, hat sie abgeschaltet, danach hat der Dalai Lama 20 Minuten durchgelacht. Und dann sagt er, ich brauche Luft, ich brauche Lachen, sonst kann ich nicht leben. Also, er ist ein sehr humorvoller Mensch, das spricht sehr für ihn. Er ist, Dalai Lama sagt, Mahatma Gandhi ist mein Vorbild, weil er religiöse Toleranz geradezu verkörpert. Diese Toleranz hat uralte indische Wurzeln. Hindus, Muslime, Christen, Sikhs, aber auch Jainisten, Buddhisten, Zoroaster, Juden, Agnostiker und Atheisten leben von wenigen Ausnahmen abgesehen friedlich zusammen. In Indien gibt es viele ethnische und religiöse Minderheiten und hunderte Sprachen. Die Hinder haben etwa 150 Sprachen in dem einen Land. Tibet ist meine Heimat. Aber in gewisser Weise bin ich auch ein Sohn des säkularen Indien. Hindu-Tempel, muslimische Minarette, christliche Kirchen, buddhistische Heiligtümer finden Sie dort nebeneinander. Ich weiß, dass es immer wieder auch gravierende Fälle von lokaler Gewalt gibt, aber es wäre falsch, sie in Indien zu verallgemeinern. Die indische Gesellschaft ist insgesamt friedlich und harmonisch. Alle Glaubensrichtungen pflegen das alte indische Prinzip der Gewaltlosigkeit, also Ahimsa, heißt das in Indien, im Hinduismus, mit dem Gandhi auch politisch so erfolgreich war. Es war die Grundlage der friedlichen Koexistenz. Das war praktizierte, säkulare Ethik jenseits aller Religionen. Daran sollte sich die heutige Welt ein Vorbild nehmen. Ich fühle mich oft als moderner Vermittler dieses alten indischen Denkens, sagte Dalai Lama. Diese Auffassung von Säkularismus kann für alle Menschen, alle Religionen, alle Kulturen und Weisheitslehren und für alle Gesellschaften heute von großem Nutzen sein. Lieber Freund, sagt er zu mir, die vielen Interviews, die wir seit Jahrzehnten miteinander führen, dienen doch auch dazu, Verständnis für tiefere menschliche Werte und für eine säkulare Ethik zu fördern. Dadurch können Menschen bessere und bewusstere Menschen werden. Unser gemeinsamer Weg heißt doch mehr Achtsamkeit gegenüber allem Leben. Gegenüber allen Tieren und gegenüber allen Pflanzen. Meine Damen und Herren, Sie leben in einer Region, die gar nicht so weit weg von hier ist, die größte Massentierhaltung Europas. Ich bin sicher, wir werden eines Tages niederknien und die Tiere um Verzeihung bitten müssen. Für das, was wir in der heutigen Massentierhaltung ihnen antun. Davon ist der Dalai Lama auch überzeugt. Er verfordert, in ihrer letzten Fernsehsendung diskutiert wir ja zusammen über die globale Umweltzerstörung. Und ich habe Ihnen damals gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es der Erde ohne Menschen besser ginge. Wer möchte ihm widersprechen? Das größte Raubtier unserer Zeit, der größte Zerstörer unserer Zeit, das ist Homo sapiens. Das ist gar nicht so sapiens, was wir da machen. Das ist eher Homo dunkelkopf, aber nicht Homo sapiens. Welches Tier, welche Pflanze zerstört ihre eigene Lebensgrundlage? Das machen nur wir. Keine Pflanze, kein Tier zerstört sich selbst. Wir sind dabei, durch den Treibhauseffekt, den Klimawandel, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören. Ich habe dann gefragt, nochmal nach den Grundlagen einer säkularen Ethik. Und er sagt, Achtsamkeit, Bildung, Respekt, Toleranz, Fürsorge, Gewaltlosigkeit. Im letzten Jahrhundert haben wir große materielle Fortschritte gemacht. Das war insgesamt gut, aber dieser materielle Fortschritt ist es auch, der zu aktuellen Umweltzerstörungen führt. Jetzt im 21. Jahrhundert müssen wir auf allen Ebenen mehr innere Werte lernen, pflegen und anwenden. Ein realistischer Blick auf die Probleme unserer Zeit, von denen Sie gerade gesprochen haben, zeigt sich ganz eindeutig darin, dass wir einen nachhaltigen und universellen Umgang zu Fragen der Ethik, der inneren Werte und der persönlichen Integrität finden müssen. Einen Zugang, der uns schließlich Brücken bauen lässt zwischen den kulturellen, ethnischen und religiösen Unterschieden auf unserer einen Welt. Sie haben recht, es geht ums Überleben unserer Spezies. Diese Suche nach einem wahrhaft nachhaltigen und universellen Weg ist für mich die Grundlage für eine Entwicklung einer säkularen Ethik. Er sagt dann noch, wenn alle 7 Milliarden heutigen Menschen das beachten würden, was sie einigt, und nicht das, was sie trennt, hätten wir weniger Stress, weniger Ärger und mehr Frieden und mehr Gerechtigkeit. Wir sollten lernen, dass wir alle Freunde sind. Für mich gibt es keine Feinde. Es gibt nur Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Und dann beruft es sich wieder auf die Feindesliebe und sagt, genau das hat Jesus mit Feindesliebe in der Bergpredigt gemeint. Eine unglaublich aktuelle Definition dessen, was Friedlichkeit auf unserer Welt sein könnte. Der Dalai Lama hat am Tag nach dem 11. September 2001, nach dem Anschlag auf die Türme in New York, dem George W. Bush ein Telegramm geschickt, in dem stand, Herr Präsident, auch Bin Laden ist unser Bruder. George Bush hat das nicht begriffen. Er hat den Irakkrieg gemacht, das war ein reiner Rachekrieg und das war ein Krieg um Öl. Ganz einfach. Sie haben die Chance benutzt, Kriege um Öl zu führen. Und den ganzen Schlamassel in Nahen Osten sehen wir jetzt. Meine Damen und Herren, den IS, also diese Halsabschneider, gäbe es nicht ohne amerikanische Waffen. Und das haben die alle erbeutet von den Amis während des Irakkriegs. Und große Teile der früheren Armee von Saddam Hussein sind übergelaufen zum IS. Alles die Konsequenz und Folge einer fürchterlichen, falsche Politik. Und dieser George W. Bush hat sich auf Jesus berufen. Er hat gesagt, Jesus ist mein Freund. Dann macht er Massenmord. Sie sehen, wie falsch, was falsch verstandene Religion alles anstellt. Wir haben Grund, das zu überdenken. Es gibt zwei Sichtweisen, sagt der Dalai Lama, auf die menschliche Natur. Die eine meint, der Mensch sei von Natur aus gewalttätig, rücksichtslos und aggressiv. Die andere glaubt, wir neigen von Natur aus zu Güte, Harmonie und einem friedlichen Leben. Diese zweite Sichtweise entspricht meiner eigenen. Deshalb halte ich Ethik nicht nur für die Summe von Geboten und Verboten, die es zu befolgen gilt, sondern für ein natürliches, inneres Angebot, das zu uns zu mehr Glück und Zufriedenheit mit uns selbst und anderen führen kann. Mich persönlich treibt der einfache Wunsch, zum größeren Wohl der Menschheit und aller Lebewesen beizutragen. Meine Damen und Herren, beim Schulfach Ethik, das der Dalai Lama fordert in diesem Büchlein, sagt er, dabei können Christen etwas über Muslime und Muslime etwas über Christen lernen und über alle Religionen. Und dann haben Menschen die Chance, toleranter zu werden, wenn sie mehr übereinander wissen. Und nicht nur die anderen sind die anderen und wir sind die Guten. Und die anderen sind immer die Bösen. Diese George Bush-Philosophie. Das zeigt in Deutschland, dass das geht, sagt er. Zeigt in Deutschland zum Beispiel der Fall der Mauer in Berlin, den ich unvergesslich für mich miterlebt habe. Oder auch die Politik der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat gelernt. Aus Fehlern. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt unseres Hierseins. Ich habe gerade im Hotel ein Interview gegeben für ein neues Buchprojekt. Da hat mich der Autor gefragt, warum wir immer Fehler machen. Sag ich, dass wir Fehler machen, dafür sind wir Menschen. Es ist kein Fehler, Fehler zu machen. Aber ich glaube, im Sinne von Jesus oder auch Dalai Lama oder Mahatma Gandhi, ist es ein ganz großer Fehler, wenn wir aus Fehlern nichts lernen. Das ist der Sinn unseres Hierseins, dass wir immer Lernende bleiben und Suchende bis zum letzten Atemzug. Und dann könnte es sein, dass wir wiedergeboren werden. Die Buddhisten glauben ja an Wiedergeburt. Übrigens, in diesem Jesusbuch zeige ich auf, dass Jesus, wenn man es aus dem Aramäischen liest, was er gesagt hat, 8-mal von Wiedergeburt spricht. Wiedergeburt als Chance, dazuzulernen. Ich kann das, ich habe keine persönlichen Erfahrungen aus früheren Leben, ich bin mit einer Frau verheiratet, die hat solche, die hat meine Frau Erinnerungen aus früheren Leben. Für die ist Wiedergeburt das selbstverständlich. Das ist sozusagen das Buddhistische in meiner Frau, vielleicht hat die mich angeschaut. Meine Damen und Herren, der Dalai Lama bringt immer auch diese positiven Beispiele. Ihr Europäer habt gelernt, die Deutschen, die Franzosen, die Deutschen und die Polen, dass man sich gegenseitig nicht umbringen muss. Sondern dass man friedlich zusammenleben kann. Das ist die Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben aus furchtbaren Fehlern ein bis dahin in der Geschichte unvorstellbarer Massenmord, den wir Nazi-Deutschen damals zu verantworten hatten. Wir haben daraus gelernt. Also Brüsseler Nachtsitzungen über die Krümmung von Bananen und Gurken sind mir lieber als Kriege. Also man kann es intelligenter machen. Homo Dummkopf muss nicht so bleiben, wie er zum Teil heute noch ist. Ehemalige Kriegsgegner, sagte Dalai Lama, bauen heute in Europa gemeinsam ein friedliches Europa auf. Dafür hat die EU den Friedensnobelpreis bekommen. Und er sagt, zu Recht. Also, er ist kein miese Peter, der nur kritisiert und das Böse und das Schlechte und es müsste doch und so. Er sagt immer auch das Positive, es findet er immer beides zugleich statt. Die Frage ist nur, für welche Richtung wir uns persönlich entscheiden. Er sagt dann noch, sicher ist jedoch, dass eine säkulare Ethik eine Schulung des Herzens, viel Geduld und ausdauerndes Bemühen erfordert. Klar ist, dass eine wirkliche, hilfreiche säkulare Ethik nicht nur eine Frage des Wissens, sondern auch mehr eine Frage des Handelns ist. Wir wissen ja oft, was wir tun, aber wir tun nicht, was wir wissen. Das müssen sich alle Religionen sagen lassen. Wenn wir ehrlich sind und aufarbeiten, was falsch gelaufen ist, zum Beispiel im Christentum in den letzten 2000 Jahren, müssen wir sagen, wir reden von Gerechtigkeit und sorgen für Ungerechtigkeit, wir reden von Frieden und machen Kriege und wir sagen, wir wahren der Schöpfung und zerstören uns. Also, wir sind ganz am Anfang eines großen Lernprozesses, aber die Chance, dass dieser Lernprozess jetzt stattfindet, finde ich auch spannend. Also zu diesem Abend haben eingeladen 3 verschiedene Organisationen, die nicht in allem einig sind. Aber ich glaube, was die großen Fragen unserer Zeit angeht, gibt es auch zwischen Katholiken und Protestanten eigentlich keine großen Probleme mehr. Warum ziehen wir daraus nicht Konsequenz oder aus Menschen, der Herr Speer, der uns vorhin begrüßt hat, hat gesagt, was sein geistiger Hintergrund ist. Nicht wahr? Viel von dem lese ich da wieder beim Dalai Lama. Das kann zusammenkommen heute. Ist so, wenn wir hier im kleinen Kreis heute Abend zusammengefunden haben, Evangelien, Katholen, Spirituelle aller möglichen Richtungen, viel aus Asien mitgekommen, hier in Europa, da zeigt sich, wie Globalisierung auch stattfinden könnte. Über Lernprozesse. Das wäre eine intelligente Weiterentwicklung. Ich sehe, so bin ich als Journalist auf die Zeichen der Zeit höre, das ist ja mein Job, dass immer mehr Menschen offen werden für diese Dinge. Dass auf geistiger Ebene sich viel Positives abspielt, bei allem Negativen, das täglich in der Zeitung ist. Wir Journalisten, glaube ich, kranken daran, dass wir diese positiven Entwicklungen nicht deutlich genug aufzeigen. Da will ich auch als Journalist ein Gegengewicht setzen mit Büchern wie diesen. Der Dalai Lama sagt, es ist wichtig, sind wir aufgeschlossen oder engherzig? Haben wir Gesamtsituationen mit Acht gezogen oder erwägen wir immer nur Einzelaspekte? Also denken und handeln wir ganzheitlich. Betrachten wir die Dinge nur kurzfristig oder wirklich langfristig. Ist unser Handeln wirklich von aufrichtigem Mitgefühl motiviert? Bleibt unser Mitgefühl auf die eigene Familie oder Freunde beschränkt, mit denen wir ohnehin uns identifizieren können? Oder müssen wir nicht mehr nachdenken, nachdenken, nachdenken und forschen, forschen, forschen? Ethik hat also im Wesentlichen mit unserem Geisteszustand zu tun und nicht mit der formalen Zugehörigkeit zu einer Religion. Wir müssen unsere Selbstbeschränkungen überwinden und den Standpunkt der anderen verstehen. Für dieses Forschungsinteresse, sagt der Dalai Lama, bin ich vor 20 Jahren noch belächelt worden. Heute wird es zunehmend anerkannt. Wer Altruismus nicht anerkennt, kann nicht verstehen, wie Politik und Märkte wirklich funktionieren. Im aktuellen Ukraine-Konflikt zum Beispiel bedeutet, Osteuropa braucht Westeuropa und Westeuropa braucht Osteuropa. Arbeitet doch zusammen. Also, redet miteinander. Begreift, dass heute im Zeitalter der Globalisierung wir alle in einer Welt leben. Im Zeitalter des Atoms sowieso, wir können uns vernichten. Mit den heute vorhandenen Atomwaffen können wir 15 Mal alle Menschen vernichten. Ob das so intelligent ist? Aber ich will sagen, gerade jetzt ist es notwendig. Vielleicht erkennen wir erst in dieser atomaren Krise die Chance, die wir haben, nämlich diese atomare Krise zu überwinden. Ich habe viel von C.G. Jung, dem großen Schweizer Tiefenpsychologen, gelernt. Ich habe 15 Bücher über den herausgegeben. Er hat mal den starken Satz gesagt, die Menschen, der Schweizer Dialekt, die Menschen können aus der Grube erst herausklettern, wenn sie die Chance haben, vorher hineinzufahren. Eine tiefe, eine weise Erkenntnis. Die Konzepte von gestern helfen uns nicht weiter, sagt der Dalai Lama. Gerade für Kinder, also für die Erwachsenen von morgen, ist Ethik wichtiger als Religion. Ich will es mal zunächst dabei lassen und noch ein paar Dinge aufzeigen, die wichtig sind, wenn wir als Christen über unseren Jesus nachdenken. Meine Damen und Herren, ich habe immer gedacht, wieso gibt es, auch als Theologiestudent schon, wieso gibt es im Neuen Testament so viele Widersprüche? Also einmal sagen wir, macht Frieden, und dann soll Jesus angeblich gesagt haben, Schwert. Wie soll ein Mensch mit normalem Menschenverstand Jungfrauengeburt verstehen? Von einer jungen Frau, die 7 Kinder geboren hat. Wenn Theologen Gynäkologen spielen, kann es eigentlich nur peinlich werden. Und häufig auch zur Libertär leben der Theologen. Also, meine Damen und Herren, wir haben viel Grund, über einiges nachzudenken. Ist da auch was falsch übersetzt? Ist eigentlich ganz einfach. 2000 Jahre erzählen die Theologen uns Christen, wir müssen unbedingt an die Jungfrauengeburt glauben, sonst gibt es keine wirklichen Christen. Wie soll das denn gehen? Meine Damen und Herren, im Aramäischen gibt es das Wort biologische Jungfrau überhaupt nicht. Das heißt einfach junge Frau. Problem erledigt. Wieso muss das alles so schrecklich kompliziert werden, dass die Theologen plötzlich, wie gesagt, Ersatzgynäkologen oder sowas finden? Ist das nicht furchtbar? Nehmen Sie mal die These, also Jesus war Gott. Einen größeren Unsinn im Sinne Jesu haben es die Theologen nie erzählt. Es gibt keine Stelle, wo Jesus gesagt hat, er sei Gott. Als Petrus ihn vergöttlichen wollte, hat er den Petrus beschimpft. Jesus hat immer gesagt, ich bin Menschensohn, also Mensch. Die Dinge sind so simpel. Das Glaubensbekenntnis, das wir heute in weiten Konfessionen immer noch beten, hätte Jesus nie mitbeten können. Von einem dreifaltigen Gott hätte er sich gegruselt. 2000 Jahre lang beten die Christen, angeblich in der Nachfolge Jesu, und führe uns nicht in Versuchung. Meine Damen und Herren, welch ein Gottesbild. Was hat das mit Jesus zu tun? Ein Gott, der zynisch ist und uns in Versuchung führt? Im Aramäischen heißt das ganz anders. Und führe uns in der Versuchung. Ist doch eine völlig andere Geschichte als das, was wir täglich milliardenfach beten. Nehmen Sie mal eine Judas-Geschichte. Die hat auch schreckliche politische Auswirkungen gehabt. Judas war angeblich ein Verräter. Haben wir alle gelernt. Mit einem Silberlinge Jesus verraten. Nehmen Sie, wie das heißt im Aramäischen? Wenn man sich bemüht, also ich will nochmal sagen, ich habe kein Aramäisch gelernt, aber ich habe einen Theologen kennengelernt, der hat 40 Jahre lang jeden Tag Aramäisch gelernt. Um die Dinge, über die ich jetzt gerade geredet habe am Schluss, in den letzten paar Minuten, besser zu verstehen, wie hat denn Jesus das wirklich gemeint, was hat er denn wirklich gesagt und wie sind die vielen Widersprüche zustande gekommen. Günter Schwarz hieß der. 40 Jahre lang jeden Tag Aramäisch gelernt, um diesen einzigartigsten Menschen der Welt endlich zu verstehen. Er hat 20 Bücher geschrieben. Darüber. 150 wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht. Die Kirchenobrigkeiten haben nicht reagiert. Er hat allen Bischöfen seine Unterlagen geschrieben. Keine Reaktion. Kirchen wollen sich, tun sich schwer, wenn es um Veränderungen geht, wenn es um den wirklichen Jesus geht. Meine Damen und Herren, allein die Geschichte des Judas müsste uns sehr, sehr zu denken geben. Also in der Bibel heißt es, er war ein Verräter. Wenn man es aus dem Aramäischen, bitte, der Unterschied zwischen Aramäisch damals und dem Griechischen, wo es unsere Bibel übersetzt ist, ist etwa so groß wie heute zwischen Deutsch und Arabisch. Und das wurde 100 Jahre nach Jesus oder 80 Jahre nach Jesus zum Teil schon, in einer anderen Sprache aufgeschrieben, damals, wo es keine Aufzeichnungsgeräte oder sowas gab, kein Fernsehen, kein Tonbandgerät, nur 3 Generationen mündlich weitergegeben und dann in einer anderen Sprache aufgeschrieben. Jeder kann sich vorstellen, was da wohl rauskommt. Und die Bibel haben wir zu Hause, genau das haben wir zu Hause stehen. Die Theologen haben jahrhundertelang Jesus ständig zu verbessern versucht, weil dieser Depp aus Nazareth es ja nicht begriffen hat. So ist die Bibel entstanden. Also, angeblich hat Judas den Jesus verraten. Der war mit Hilfe der Muttersprache Jesu, den Aramäischen. Judas sprach auch Aramäisch. Die Judas-Überlieferung untersucht, entdeckt man, Judas hat nur getan, was Jesus als sein bester Freund ihm aufgetragen hat. Er hat ihn nicht verraten, im Aramäischen heißt das, er hat ihn übergeben. Das war abgesprochen. Alles andere ist schreckliche und verhängnisvolle Fehldeutung und hat bis hin zum Massenmord der Nazis an den Juden geführt. Judas und Juden war identisch. Verräter. Wir haben bei meinem jüngsten Israel-Besuch junge Juden doch das vorgehalten, dass wir Christen, abgeleitet von Judas, alle Juden als die großen Verräter bis hin zum Gottesverräter ansehen. Und die ganze Hinterhalle hat sich immer darauf berufen, dass die Juden die Bösen sind, die haben sogar Gott gemordet. Meine Damen und Herren, Paradidonai heißt das in Griechisch. Und Paradidonai wird in der Bibel 31 Mal als Verrat übersetzt, aber es kommt weitere 59 Mal vor und dort wird es immer, und zwar immer im Zusammenhang mit Judas, wird es als Verrat übersetzt und dann in anderen Kontext wird es als übergeben übersetzt. Das ist alles bewusst gefälscht. Das kann kein Zufall sein. Und daraus, wie gesagt, haben sich furchtbare politische Konsequenzen ergeben. Das alles hängt zusammen. Das Religiöse, das Politische, das Gesellschaftliche. Die Fragen sind nicht voneinander zu trennen. So wie heute die Flüchtlingsfrage und die Klimafrage, die Kriegsfrage und die Energiefrage, die Armutsfrage und die Flüchtlingsfrage nicht zu trennen sind. Leute fliehen, müssen fliehen, wenn sie am Verhungern sind. Was sollen sie denn machen sonst? Was haben denn wir Deutschen gemacht vor 150 Jahren, als in Deutschland eine unvorstellbare Hungersnot mit Millionen Toten und Millionen Arbeitslosen gab? Die Deutschen sind ausgewandert nach Amerika, nach Kanada, nach Brasilien, nach Argentinien. Wir haben genau das gemacht, was die Flüchtlinge heute machen. Und diese Dinge im Zusammenhang zu verstehen, das wäre eine jesuanische Kirche. Das wäre wirklich etwas Neues. Nicht alles atomisiert zu sehen, so wie das in der Politik weitgehend gemacht wird, wie es auch immer noch in den Religionen gemacht wird. Was du tun musst, tue es sofort, sagt Jesus zu Judas im Johannesevangelium. Es war ein Auftrag Jesu. Er hat zweifellos im Auftrag Jesu gehandelt. Das hat er gesagt, gekonnt. Judas war der einzige Apostel aus Jerusalem. Alle anderen kamen aus Galiläa. Das waren die Fischer, die Handwerker und die Ackersleute, die Bauern aus Obergaliläa, die mit Jesus unterwegs waren. Judas war der einzige Großstädter aus Jerusalem, der sich in Jerusalem auskannte. Und deshalb hatte Jesus ihn beauftragt, geh zu den Pharisäern und zu den Obersten und erzähle ihnen, wo ich bin. Ich gehe meinen Weg konsequent zu Ende. Das war eine bewusste Entscheidung. Als Jesus die Wechsler und die Kapitalisten damals aus dem Tempel getrieben hatte, war Schluss mit Lust. Beim Geld hört der Spaß immer auf. Als er das damalige kapitalistische System angegriffen hat, haben sie beschlossen, er muss beseitigt werden. Nochmal, beim Geld hört die Freundschaft immer auf, das gibt es heute so. Und Jesus hat mit Judas natürlich zusammengearbeitet. Er hatte seine Rolle, beide hatten ihre Rolle. Jesus wusste, wenn ich die Menschen überzeugen will, muss ich bis zum Tod konsequent sein. Hat er gemacht. Das große Vorbild für mich. Sehr konsequent seinem Gewissen gefunden. Und Judas hatte den Auftrag, ihm dabei zu helfen. Aber was ist daraus geworden? Ich habe mal den heute berühmtesten israelischen Schriftsteller, den Amos Oz, getroffen, der hat ein Buch geschrieben, Judas. Er hat gesagt, auf der ganzen Welt höre er immer wieder, dass der Antisemitismus auf dieser falschen Interpretation der Rolle des Judas gegenüber Jesus zurückzuführen. Falsche und gefälschte Übersetzungen können also auch politisch sehr gefährlich werden und immer missbraucht werden. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben viel Grund, über diese Dinge intensiver nachzudenken. Deshalb werden Sie auch heute Abend da sein. Der Judaskuss ist ja der berüchtigste Kuss in der ganzen Weltgeschichte. Und angeblich der feigste Kuss der Geschichte. Der Verräter aller Verräter, das ist Judas, das haben wir aus ihm gemacht, war ein Freund Jesu und ein Mitarbeiter Jesu. Beides steht für Verrat und Verräter. Seit 2000 Jahren sind die Juden und die Juden bis Juden und für die Juden hast du immer identisch mit Judas. Es ist ganz wichtig, dass wir, das ist mein Appell an den Papst in diesem Buch, dieser Papst ist ja wirklich, dieser Franziskus ist ja wirklich ein begnadeter Reformer und auch ein, für mich ein Revolutionär, nicht wahr, was der mit diesen Kirchenfürsten um ihn herum so alles treibt, das ist ja alles unglaublich. Dieser Franziskus ist für mich wirklich ein Held unserer Zeit, so wie der Dalai Lama. Von dem kann man viel lernen. Das ist ein Jesuaner, das ist in der Schule Jesu, dieser Papst. Ich erzähle zwei, drei kleine Anekdoten, einfach um das mal deutlich zu machen. Ich mache gelegentlich Kommentare für Radio Vatikan. Und kenne natürlich dort meine Kollegen, meine Journalistenkollegen in Radio Vatikan, und die erzählen immer die neuesten Geschichten, die so im Hintergrund sich abspielen, von denen man nicht so viel weiß. Eine der jüngsten Geschichten, die ich gehört habe, heißt, dass der Papst seinen Besuchern zurzeit immer folgenden Witz erzählt. Nach seiner Wahl hätten sich zwei Kardinäle getroffen. Sagt der eine zum anderen, jetzt haben wir so einen richtigen Reformer gewählt. Oh, der wollte den Zölibat abschaffen. Dann sagt der andere Kardinal, also wir werden das nicht mehr erleben, aber unsere Kinder mit Sicherheit. Meine Damen und Herren, wenn ein Papst solche Witze erzählt, kann man sich vorstellen, was da noch alles auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Übrigens, meine Kollegen vom Radio Vatikan sagen mir auch, sie wundern sich jeden Tag, dass der noch lebt. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es einen Papst, Johannes Paul I., der 32 Tage lebt. Am Abend des 31. Tages hatte er, das weiß ich von seinem Sekretär persönlich, hatte er eine Liste aufgestellt all der Kirchenfürsten, die er beseitigen wollte. Und am nächsten Morgen wollte er die Liste unterschreiben, damit das wirksam wird, und dann war er tot. Er konnte nicht mehr. Sehr seltsam, nicht? Jeder zieht die eigene Konsequenz aus diesem Überlegen. Ich habe mich mal gewundert, dass dieser Papst so deutlich wird gegenüber seiner Mitarbeiter. Die haben geschimpft an Weihnachten 2014, so was habe ich noch nie erlebt. Dass ein Vorgesetzter, egal ob das eines Konzerns ist oder der Chef einer Partei oder der Vorsitzende, der Oberste einer Kirche, ich dachte, das darf nicht, das geht nicht, das geht viel zu weit, also das kann man nicht machen. Ich mag den sehr, den Franziskus, aber ich dachte, das geht zu weit. Ich dachte, ihr habt geistig Alzheimer. Ihr seid gar nicht religiös. Ihr seid alles scheinheilig, ihr seid Heuchler. Sagt er von der gesamten Welt das. Und da habe ich meine Kollegen von Radio Vatikan gefragt, was war denn da los? Das geht doch nun wirklich nicht. Obwohl ich auf seiner Seite bin. Also so kann man es nicht machen. Stellen Sie sich vor, ein Siemens-Boss oder ein VW-Boss mit 600.000 Mitarbeitern würde so mit seinen führenden Managern umgehen. Weil die ganze Welt sagt, die spinnen rum. Aber der Papst hat das so gemacht. Was ist da passiert? Und dann haben mir meine Kollegen Folgendes erzählt. Kurz zuvor hat der Papst seine engsten Mitarbeiter und Kardinäle zu einem Gottesdienst außerhalb von Rom eingeladen. Und die wurden alle mit zwei Omnibussen dahin gefahren. Und dann haben sich die Kardinäle und engsten Mitarbeiter des Papstes bei den Omnibusfahrern beschwert, dass die ihnen zugemutet haben, durch einen Slum zu fahren, wo viele Bettler wohnen. Das Angesicht von Bettlern ist uns nicht zumutbar, haben die gesagt. Und das wurde dem Papst, und die Omnibusfahrer mussten den Umweg um die Slums haben. Und das wurde dem Papst berichtet. Und das dem einfach die Hutschnur gelassen. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist damit eine Kirche der Armen, für die Armen. Das ist Jesus. Mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Und dann kommen die Kirchenfürsten und sagen, der Anblick von Armen ist uns und Bettlern ist uns nicht zumutbar. Mach einen Umweg. Und das bei diesem Papst. Also es ist spannend, es bleibt spannend, meine Damen und Herren, die Dinge hängen alle zusammen, das will ich damit sagen. Ich kann ja nur ein paar Anfangsüberlegungen geben. Wir können doch das alles miteinander durchdiskutieren. Ich will, wenn ich den Techniker bitten darf, mir jetzt ganz kurz die paar Bilder, die ich Ihnen zum Schluss zeigen will, noch zu geben, um nochmal deutlich zu machen, warum diese Probleme heute, die religiösen, die politischen, ich bin ja in erster Linie politischer Journalist, warum ich immer sehe, wie das alles zusammenhängt und dass wir endlich ganzheitlich lernen müssen, um die Probleme wirklich dann ganzheitlich und an der Wurzel zu lösen. Das fängt bei uns in den Religionen und Kirchen an, dass wir an die Quelle zurück müssen. Das ist aber auch an die Adresse der Politik gerichtet, dass wir lernen müssen, die Dinge mehr im Zusammenhang zu sehen. Bergpredigt ist ein wunderbarer Zusammenhang. Was Buddha gelehrt hat, ist ein wunderbarer Zusammenhang. Dass der Papst die Dinge endlich jesuanisch angeht und nach den Ursprüngen der Armut zum Beispiel fragt. Nicht in seiner Enzyklika, sagt er deutlich, diese Wirtschaft tötet. Das haben die Kapitalisten gar nicht so gerne gehört. Aber es ist Tatsache, jeden Tag 30.000 Verhungernde. Endlich einer da an die Wurzel der Probleme geht. Und zum Schluss nochmal ein Hinweis darauf, dass wir die Möglichkeit haben, dann, ihr ist gerade noch groß, dieses noch groß, F5 drauf und dann anders. Wo ist das? Wo ist F5? Nee, das ist es nicht. Ich sehe es nicht richtig, kleine Sekunde. Dann sieht man das Ganze. Nee, da, darauf. Nein, das ist es gar nicht. Manchmal ist Technik kompliziert. So, jetzt F5 und dann ab. Sehr gut, vielen Dank. Ich will nochmal deutlich machen zum Schluss, wenn wir lernen, diese Dinge im Sinne von Jesus oder von Buddha oder auch von den Ansätzen bei Franziskus oder beim Dalai Lama. Wenn wir lernen, diese Dinge im Zusammenhang und ganzheitlich zu sehen, nicht das Private und das Politische trennen, das geht alles zusammen. Wir sind immer dieselben Menschen, ob wir ein Papst sind oder ein Hilfsarbeiter, eine Mutter, ein Vater. Wir sind immer dieselben Menschen und die Probleme sind für alle Menschen nahezu gleich heute. Frieden, Gerechtigkeit, bewahrende Schöpfung. Also, ich will mal eine ganzheitliche Lösung zum Schluss aufzuzeigen, die im Sinne des Meine Damen und Herren, wenn ich sage, die Klimaproblematik ist die Überlebensfrage der Menschheit, und das heißt, Klimaproblematik heißt unser heutiges Energiewahl, dann will ich immer auch Auswege aufzeigen. Nicht nur kritisieren, sondern auch Lösungen aufzeigen. Zum Schluss eines nochmal. Schauen Sie mal, die Lösung des Energieproblems, das brauchen wir weltweit an Energie in einem Jahr heute. Die ganze Menschheit. Alle 7,5 Milliarden. Das war. Allein die Wasserkraft gibt uns theoretisch die Hälfte dessen, was die Menschheit verbraucht. Die Bioenergie, 15 Mal mehr, als wir heute an Energie verbrauchen. Die Welt- und Meeresenergie der Ozeane, 76 Mal mehr. Die Windkraft, 308 Mal mehr. Und die Sonne, 15.000 Mal mehr. Verstehen wir jetzt das Jesuswort aus der Bergpredigt? Die Sonne des Vaters scheint für alle. Nicht nur für die Reichen. Ein Hinweis 2000 Jahre alt für ein solares Zeitalter. Wenn ich heute vor Theologen spreche und sage, was ist Gott? Für mich ist Gott Energie. Ohne Energie wären wir hier, es geben uns gar nicht. Es ist das Göttliche in uns, die Energie. Und alle Menschen brauchen Energie, wenn sie ökonomisch überleben wollen. Hier ist die Lösung des Energieproblems. Wir können zu 100% erneuerbar werden. Also es ist kein Zufall, dass übrigens der deutsche Papst, Benedikt, die größte Solaranlage in Rom direkt neben dem Petersdom aufbauen ist. Als Symbol für eine bessere, umweltfreundlichere Welt. Bewahrung der Schöpfung. Hier wurde es konkret und praktisch. Ich habe in meinem Buch Der ökologische Jesus, das habe ich vor 15 Jahren geschrieben, weil darauf hingewiesen, es wäre doch gut, wenn die Kirchen alle Solaranlagen auf ihre Dächer machen würden, damit der Heilige Geist dort endlich mal Landefläche bekommt. 2000 Kirchen haben das gemacht, das finde ich gut. Und der Papst, der deutsche, der bayerische Papst hat das auch gemacht, finde ich auch gut. Wie das gab mit dem Dalai Lama in Verbindung, dass wir in Dharamsala, in dort, wo er residiert, in Indien, genau dasselbe machen. Ich habe schon eine deutsche Firma, die das macht, und auch dem buddhistischen Oberhaupt eine Solaranlage verpasst. Aufs Dach schalten. Also, Kirchen sollten hier vorbildlich sein, nicht nur Bewahrung der Schöpfung, so Lippenbekenntnisse, sondern konkret und praktisch. Sonne, Wind, Bioenergie und die ganze Palette der Erneuerbaren. Jetzt will ich Ihnen mal zeigen, warum das in der Tat alles miteinander zusammenhängt. Meine Damen und Herren, nein, noch Erdwärme, kommt noch dazu, also Geothermie. Nicht, das ist das modernste Erdwärmekraftwerk der Welt in Reykjavik, Island, macht Strom und Wärme für 120.000 Menschen. Wir haben unendliche Möglichkeiten. Mit der Sonne, mit dem Wind, mit der Erdwärme, mit dem Biomasse und mit der Wasserkraft. Wir können die Schöpfung bewahren. Wir dürfen es aber nicht nur lippenhaft sagen, sondern müssen es tun. Wie können wir die Armut überwinden, also für Gerechtigkeit sorgen auf der Welt? Meine Damen und Herren, das Bild soll eines zeigen. Afrika kann ein reiches Land, ein reicher Kontinent werden, weil sie sehr sonnig, ein sehr sonnenreiches Land sind. Wir können den Hunger in Afrika überwinden, wir können den Hunger ins Museum der Geschichte stellen, aber das geht nur mit Energie. Und Afrika ist voller solarer Energie. Eine Riesenchance im solaren Zeitalter, das intelligenter zu machen als bisher. Schauen Sie mal, dieser Afrikaner war arbeitslos. Ich gehe ganz konkret in die Praxis. Dieser Afrikaner war arbeitslos, hat überlebt oder fliehen will, oder fliehen muss. Dann hat er gedacht, ich besorge mir mal eine kleine Solaranlage. Dann hat er eine Geschäftsidee bekommen. Er hat jetzt ein Solartelefon gebastelt und die Leute seines Dorfes kommen zum Telefonieren zu ihm. Er sagt, ich muss nicht fliehen, ich habe jetzt eine ökologische Basis. Die Probleme sind lösbar. Die Lösung steht sogar am Himmel. Hat uns Jesus vor 2000 Jahren gesagt, es ist unglaublich aktuell, was wir diesen Bergpredigern verdanken. Bis hin zu Lösungen ganz konkret und praktisch in der Energiefrage. Hören Sie mal, diese Frauen in Bangladesch, die hatten nie Strom zu Hause. Jetzt haben sie kleine Photovoltaikanlagen. Wer hat sie finanziert? Über Mikro, über Kleinkredite. Muhammad Yunus, der Begründer der Bank für die Armen, der erfolgreichste Banker der Welt. Er sagt, mit Reichen müssen Sie kein Geschäft machen, machen die alten Banken. Wir brauchen Banken für die Armen. Kredite sind ein Menschenrecht. Und die Frauen, die Sie vorher gesehen, das ist der Muhammad Yunus, der Friedensnobelpreisträger, erfolgreichster Banker der Welt. Er hat mehr erreicht als alle Regierungen zusammen. Ich sage das nicht abfällig. Ich bin Berater der Bangladesch-Regierung für erneuerbare Energie. Also, die machen jetzt einiges. Aber vorgemacht hat es ein Privat. Einer, der halt begriffen hat, dass seine Religion, in diesem Fall der Islam, einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten muss. Und die Ungerechtigkeit überwinden. Die Frauen, die Sie vorhin gesehen haben, betreiben jetzt alle kleine Geschäfte. In einem muslimischen Land, wo viel Frauenfeindlichkeit ist, sind es die Frauen, die die Welt verändern. Und bevor die kleinen Kredite bekommen von ihm, müssen sie sich verpflichten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Bildung verändert alles. Meine Damen und Herren, wir haben solche Möglichkeiten, es intelligenter zu machen als heute. Wir müssen nicht jammern über die Probleme, sondern versuchen sie zu lösen. Er ist ein Beispiel dafür. Nehmen Sie noch mal ganz zum Schluss diese Inderin. Die zeigt mir hier voller Stolz ihre Solaranlage. Ich habe einen Film gedreht über 100.000 Dörfer für die ARD, über 100.000 Dörfer in Indien, die jetzt zu 100% erneuerbar sind. Übrigens, Bangladesch hat mehr Solaranlagen als Deutschland. Das arme Bangladesch. Und hier haben wir einen Wirtschaftsminister, der uns immer sagt, schön langsam mit der Energiewende, ist alles viel zu teuer. Im Armenhaus Asiens geht das viel schneller. Meine Damen und Herren, diese Inderin, schauen Sie mal die kleine Anlage, die auf dem Dach hat, so ein halber Quadratmeter. Die macht Strom, diese Anlage, für zwei Lampen. Und die Kinder dieser Frau können deshalb, weil sie jetzt abends im Schein von Solarlampen ihre Hausaufgaben machen können, in die Schule. Um dieses Mädchen müssen wir und um diesen Jungen müssen wir uns keine Sorgen machen. Meine Damen und Herren, wer in Indien zur Schule geht, bekommt einen Arbeitsplatz und muss nicht fliehen. Spüren wir jetzt diese Zusammenhänge von der Religion über die Politik bis zur Energiefrage und den Hunger und Verhungern der Gerechtigkeitsfrage. Wir brauchen Energie, wenn wir die Armen entwickeln wollen, wenn wir helfen wollen, wir müssen nicht selber entwickeln, aber wenn wir helfen wollen und wir haben die Technik dazu, eine Riesenchance für die deutsche Wirtschaft. Denn wir haben seit Jahren eben durch die Energiewende hierzulande die Technologien entwickelt, die entsprechen. Dieses Mädchen wird nicht mehr mit 14 ihr erstes Kind kriegen, wenn sie zur Schule geht, einen Arbeitsplatz hat, sondern mit 25. Bevölkerungswachstumsproblem erledigt. Ich habe in Indien, in Kerala, mal einen Film gedreht, weil Kerala der einzige indische Bundesstaat ist, in dem die Bevölkerung zurückgeht und nicht mehr wächst. Das Bevölkerungswachstum ist ein großes Problem auf der Welt, nicht mehr so. Wenn wir immer mehr werden, werden die Probleme immer mehr. Also, Dort gehen alle Kinder zur Schule und deshalb geht die Bevölkerung zurück. Und Voraussetzung ist immer Energie. Wir können die Probleme lösen, das will ich sagen. Kleiner Hinweis, meine Frau und ich, wir hatten mal erfahren in der Mongolei, die jungen Nomaden wollen alle nicht mehr Nomaden werden, die wollen alle in die Großstadt und dann wohnen sie in den Slums. Also was kann man tun, damit die jungen Leute als Nomaden, für ihre Nomadenkultur eine Zukunft haben? Also sind wir in der Mongolei gefahren und haben gesehen, jedes zweite Nomadenzelt hat bereits kleine Solaranlagen. In dieser Jurte haben wir gesehen, Internet, Fernseher, kann man Musik machen, die jungen Leute wollen Musik haben, die wollen so leben wie alle jungen Leute auf der Welt. Die wollen modern sein, Internet, Computer, wir haben gesehen, elektrische Bügeleisen, Fernseher, war alles da. Und die jungen Leute in dieser Jurte haben uns dann erzählt, wir bleiben Nomaden. Unsere alte Nomadenkultur bleibt erhalten, wir können so leben, weil wir jetzt moderne Energie haben, wie alle jungen Menschen auf der ganzen Welt, und dann können wir Nomaden. Wenn Sie mögen, meine Frau betreibt diese Sonnenseite, diese Internetseite, Sonnenseite, komm, ich lade Sie ein, wenn Sie sich für diese Zusammenhänge interessieren, von Religion, über Politik und Gesellschaft und Energie und Armutsbekämpfung. Sie bekommen jeden Tag neue Meldungen. Meine Frau verschickt jedes Wochenende 150.000 Newsletters in die Welt. In Deutsch und Englisch. Also keiner kann mir sagen, er habe nichts gewusst. Wer sich für die Zusammenhänge und mögliche Lösungen interessiert, ist eingeladen auf die Sonnenseite. Ich lade Sie ein auf die Sonnenseite des Lebens. Kriegen Sie, kommt alles kostenlos. Auch den Newsletter. Mit dem Dalai Lama, mit dem ich seit über 30 Jahren befreundet bin, habe ich also viele Gespräche immer über diese Zusammenhänge gemacht. Der Dalai Lama sagt, Religionen müssen politisch sein. Nicht parteipolitisch, politisch. Übrigens hat er mal gesagt, wenn ich in Europa wohnen würde, würde ich die Grünen wählen. Wen ihr wählt, muss jeder selber wissen, aber ich zitiere nur den Dalai Lama. Weil ihm die Bewahrung der Schöpfung einfach so wichtig ist, übrigens, wie dem Papst bei seiner Laudato Si in Zyklika. Ich bin sehr dankbar, dass wir endlich einen Papst haben, der über diese ökologischen Zusammenhänge eine starke Enzyklika geschrieben hat. Übrigens, die hat er geschrieben, zusammen mit einem deutschen Naturwissenschaftler. Im Professor Schellenhuber, vom Potsdam Institut. Renommiert ist ein deutscher Klimaforscher. Ein Papst lässt sich Naturwissenschaften gelten für einen deutschen Wissenschaftler. Überlegen Sie mal, wie das vor 500 Jahren war. Bei Galilei Galileo, der ist beinahe verbannt worden, weil er naturwissenschaftlich argumentiert hat. Der heutige Papst lädt Naturwissenschaftler ein und sagt, wir müssen die großen Graben zwischen Wissenschaft und Glauben endlich überwinden. Dann haben wir die Voraussetzung für eine bessere Welt. Deshalb halte ich diesen Papst für so wichtig in unserer Zeit. Und sage auch immer, er ist ein Jesus-Nachfolger. Jesus wird heute genau dasselbe machen, dasselbe sagen. Ich habe den Dalai Lama da gefragt, was ist heute Religion? Dann sagt er, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Das ist in der Spur Jesu. Der oberste Buddhist in der Spur Jesu. Die Sonne des Vaters scheint für alle, nicht nur für die Reichen. Für jeden Menschen, weil alle Kinder Gottes sind. Das ist die Basis aller Religionen dieser Welt. Und wie gesagt, in diesem Buch haben wir das dann zusammen niedergelegt. Und hier versuche ich nochmal an den Ursprung zu gehen, an den aramäischen Jesus, um deutlich zu machen, was dieser wunderbare junge Mann aus Nazareth uns heute ganz konkret und praktisch bei unseren Problemen zu sagen hat. Dass wir nicht verzagen müssen, sondern dass wir eine Chance haben, uns zu erinnern, was uns vor 2000 Jahren schon ein wirklich ganz großer gesagt hat. Die Flüchtlingsfrage hängt mit all diesen Fragen zusammen. Deshalb heißt dieses Buch Jesus, der Dalai Lama und andere Vertriebene, Heimatlose, können unser Land bereichern. Die beiden, die ich genannt habe, Jesus und der Dalai Lama, sind heute die bedeutendsten Menschen, die leben und oder Jesus der gelebt hat und haben uns in unserer Zeit viel zu sagen. Die Lösung der Energieprobleme steht am Himmel. Wenn wir diesen Planeten bewahren wollen mit mehr Gerechtigkeit, mehr Bewahrung der Schöpfung, mehr Frieden als heute, dann müssen wir uns an diesen ganz großen Gestalten der Geschichte, können wir uns, dürfen wir uns, an diese ganz großen Gestalten der Geschichte lernen. Aber wir müssen lernen, was sie wirklich gesagt haben. Wenn die Worte falsch sind, ist die ganze Botschaft falsch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir überlegen, was hat der Dalai Lama oder Buddha wirklich gesagt und was hat Jesus wirklich gesagt und was können wir heute daraus lernen. Beim Umsetzen dieser Dinge, beim Verstehen der Zusammenhänge wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Spaß. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen Lust auf Zukunft. Herzlichen Dank.